Ich denke, das war eine gute Entscheidung, heute Morgen aus dem Bett aufzustehen und sich fertig zu machen für den Gottesdienst. Da sind einige, die das getan haben, und die Entscheidung war schon mal gut. Wir werden sehen, wie sich der Sonntag so weiterentwickelt. Also herzlich willkommen in der Arche. Herzlich willkommen auch die Gäste. Er ist die Mitte dieses Gottesdienstes und er soll Ruhm und Ehre erhalten. Und das wünschen wir uns alle. Herr Jesus, das wünschen wir uns. Und wir wollen dir danken, dass du dich in unsere Mitte gestellt hast, dass du segnest, dass du heute Morgen an unseren Herzen arbeiten möchtest, dass du uns verändern möchtest. Und das soll unser Gebet sein, dass wir heute Morgen von dir selbst, jeder, der hier ist, eine Offenbarung erhält von dir. Das soll unser Gebet sein. Herr Jesus, ja, offenbare du dich und segne uns. Und wir freuen uns, dich anzubeten, für dich den Lobgesang anstimmen. Ja, dir zu begegnen. Danke, Jesus. Amen. Freiheit und Wahrheit liegen dicht zusammen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir wissen, Jesus ist die Wahrheit. Er wird uns frei machen. Und das haben wir uns nicht irgendwo hergezaubert, sondern es steht in der Bibel. Und die Bibel ist die Wahrheit. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite ist es die Wahrheit. Und das ist so wichtig in dieser gefallenen Welt, in dieser verdorbenen Zeit. Ich bin manchmal nicht mehr in der Lage, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Schaffe ich nicht. Und ich bete auch ständig um die Gabe, die Geister voneinander zu unterscheiden. Und die Wahrheit ist etwas sehr Kostbares. Wir wollen dankbar sein, dass wir die Bibel haben, dass wir Gottes Wort haben, dass wir heute Benno haben, der uns das Wort Gottes verkündigt. Wir wollen aber auch dazu sagen, die Worte in der Bibel können manchmal auch sehr wehtun. Immer dann tun sie weh, wenn wir da irgendwo auf dem falschen Weg sind und Gott uns mit seinem Wort Korrektur geben will, dann tut es weh. Und der Prediger hat nicht den Auftrag von Gott, der Gemeinde nach dem Mund zu reden, sondern er soll Gottes Wort verkündigen. Es ist gut, wenn es auch hin und wieder mal ein bisschen weh tut. Besonders schmerzhaft sind die Worte Gottes dann, wenn sie nicht mit unseren Ansichten, Plänen und Wünschen übereinstimmt. Ja, die Wahrheit tut manchmal sehr weh, aber sie ist auch notwendig, sodass Einsicht und Veränderung stattfinden kann. Es wäre natürlich so viel angenehmer von uns, wenn die Bibel uns immer das sagen würde, was wir gerne hören möchten. Doch Gott ist kein Lügner. Und da möchte ich noch einmal einen Gedanken einfügen. Gott kann alles. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Bei ihm ist nichts unmöglich. Es gibt aber eine Sache, die kann Gott nicht. Er kann nicht lügen, weil das seinem ganzen Wesen zuwider ist. Er ist die Wahrheit, das, was er sagt. Die ganzen Verheißungen in der Bibel, es ist die Wahrheit. Jede einzelne Verheißung, die er uns gegeben hat, im neuen Bund, die wird er ganz gewiss halten. Der Herr wird uns immer mit der Wahrheit konfrontieren, ob es uns angenehm ist oder nicht. Denn die Wahrheit entspricht seinem Wesen. In der Bibel lesen wir, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Psalm 33, die Verse 4 bis 5. Amen.
Herr Jesus, so bitte ich dich durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass ich in Freiheit wirklich das verkündigen kann, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und Schenk jeden Einzelnen hier, meine Geschwister, durch deinen Geist ein hörendes Herz, dass sie hören, was du ihnen ganz persönlich zu sagen hast. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Ja, schönen guten Morgen, wo ich es noch nicht gemacht habe. Und es ist auch schon mal gut, dass Rainer sagt, dass er sich darauf freut, dass ich hier komme, um das Wort zu verkündigen, also dass die Leute nicht das Laufen bekommen, wenn ich nach vorne komme. Schon mal sehr gut, guter Fortschritt. Ja, ich war in die Vorbereitung für die Predigt und habe ein Wort in Herz bekommen und das hat mich auch nicht mal losgelassen und bin im Richterbuch gelandet. Und Richterbuch schließt an 5 Bücher Mose und Josua an und ist eine Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten geführt worden ist. Und wir haben es ja von unserem Bruder Siebert gehört, Armando Siebert, auch wie er von Josua Kapitel 13, glaube ich, war es gewesen, berichtet hat, wo die Kundschafter ausgesendet worden sind und 10 von ihnen einfach negativ gewesen sind, Unglauben gehabt haben und Gott deswegen den Volk Generation Josua die Strafe gewesen ist, dass sie nicht in das verheißene Land kommen, bis erst die nächste Generation dran ist. Also Generation Josua, außer Josua und Kaleb, war gewesen, die mussten erst alle weg sein und dann erst die nächste Generation konnte in dieses verheißene Land. Und in diese Zeit berichtet uns das Buch der Richter. Und wenn wir in dem Buch der Richter, wenn ihr das mal durchlest, dann stellt ihr fest, dass in diesem ganzen Buch über 325 Jahre, einige sagen 400 Jahre, sind 325 Jahre, was ich auch denke, dass es immer ein Auf und Ab gewesen ist. Also das Volk Gottes hat zeitweise im Sieg gelebt und dann durch ihren Götzendienst und durch ihren Ungehorsam und durch Sünde, was sie in ihrem Leben zugelassen haben, ist dann auch natürlich der Unsegen gekommen, so dass sie von ihren Feinden auch unterdrückt worden und flüchten mussten. Und das geht über die viele Jahrhunderte durch. Und wenn man das immer wieder beobachtet, so ist das Auf und Ab, was immer geht, die Spitzen nach oben, die werden immer niedriger. Und wenn man die ganze Bandbreite angucken tut, wo Gott immer wieder Richter berufen hat, Israel wieder zum Sieg zu führen, dann waren das nicht Richter in dem Sinn, wie wir sie heute verstehen, die zwischen Recht und Unrecht urteilen, sondern das waren eher Heerführer gewesen. Leute gewesen, die vorangingen, um das Volk Gottes auch wieder im Sieg zu führen, wozu Gott sie gebraucht hat. Nicht, weil die Richter so eine Top-Kerle gewesen sind und weil sie so gehorsam gewesen sind, sondern einfach nur, weil Gott sich zu seinem Volk immer wieder gestellt hat und seine Verheißungen immer wieder gegeben hat, dass er von seinem Volk nicht ablassen tut. Und das Volk hat sich immer gewundert gehabt, dass sie eigentlich siegreich leben sollten. Sie haben die Verheißung gehabt, von einem fliehen 1000 und von 2 fliehen 10.000. Und die Verheißung, die haben sie in dieser Zeit, in dieser Richterzeit nicht erlebt. Da sind sie mehr von ihren Feinden geflüchtet, als dass sie wirklich ein siegreiches Leben geführt hätten. Ihre Ernten sind ihnen weggenommen worden, sie sind verfolgt, geschlagen worden, getötet worden, all das, und haben sich gewundert, weswegen es in ihrem Volk und dass Gott so fern bleibt, weswegen es so ist. Und wenn wir in Schlüsselvers gucken, was in diese ganze Zeit der Tenor gewesen ist, dann gibt es einen einzigen Schlüsselvers, der wirklich prägend für diese ganze Zeit ist. Und den finden wir in Richter Kapitel 17, Vers 6. Da heißt es, in jeden Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Volk Israel hat keinen König gehabt. Und den König, seine Aufgabe war es gewesen, er selber das Gesetz täglich lesen sollte, drin studieren sollte. Und er hat die Aufgabe gehabt, als König auch Sorge dafür zu tragen, dass die Priester und die Leviten ihren Dienst tun und dass das Volk Gottes auch im Wort Gottes unterwiesen wird. Und das ist in diese ganze Zeit verloren gegangen. Das Volk hat vom Wort Gottes nichts gewusst. Es war absolut ohne Vision, war absolut ohne Richtschnur, was das, was Gott betreffend tut, dass sie wirklich in den Segen leben können. Sie haben das Wort Gottes aus den Augen verloren. Es war niemand mehr da, der sie in das Wort Gottes lehren könnte, dass sie wissen täten, was diesen Segen oder diesen Unsegen geben tut. Absolut fremd gegenüber das, was der Wille Gottes ist. Und das ist Schlimmeres, was es für Kinder Gottes eigentlich geben kann, dass sie das Wort Gottes aus den Augen verlieren. Wisst ihr, wir hören, so viele Kinder Gottes hören das Evangelium, hören vielleicht ein wirklich gutes, echtes Evangelium, wo es zu echter Bekehrung kommt, wo Menschen wirklich aus ihrer Gottlosigkeit, aus ihrer Weltlichkeit umkehren, Buße tun, sich ausstrecken nach Gott, seinen Willen zu suchen, das Evangelium in ihr Herzen wirklich Fuß gefasst hat und sie Kinder Gottes geworden sind, von Sünder zu Kinder Gottes. Aber was ich beobachte und wovon das Wort Gottes auch immer wieder Zeugnis geben tut, ist, dass dann angefangen wird, wenn sie das Wort Gottes gehört haben, das Wort Gottes an ihren Herzen gekommen ist, Wahrheit in ihnen reingekommen ist, deswegen hat mich ja auch heute Reinhard seine Einleitung sehr gut gefallen, weil der Geist Gottes es wieder sehr gut vorbereitet hat, weil er von die Wahrheit und vom Wort Gottes geredet hat. Und ohne Wahrheit sind wir orientierungslos, sind wir Lügen ausgeliefert und wissen nicht, was richtig und verkehrt ist. Und genau das passiert auch immer wieder. Christen, die sich bekehren, das Evangelium klar gehört haben, Wahrheit in ihrem Leben, und wer ist die Wahrheit? Christus selber, in ihren Herzen wirklich Platz genommen hat. Und was passiert? Sie fangen an, weiter in ihren Denken zu gehen und fangen nicht weiter an, darin zu leben, was das Wort Gottes ist, Wahrheit, in die Wahrheit zu leben. Es gibt nichts Fataleres, als wie das, dass wenn wir zu Kinder Gottes geworden sind, dass wir, wenn wir das Evangelium ist doch Wort Gottes, oder nicht? Das Wort Gottes hat uns doch lebendig gemacht, hat uns doch Leben geschenkt durch seinen Geist. Ist doch richtig. Das Wort Gottes hat uns doch frei gemacht von unseren Sünden, von unserer Verdammnis, hat uns doch auch frei gemacht, vielleicht von Bindungen, in die wir früher gelebt haben. Drogen, ich habe früher Drogen genommen. Ich bin durch die Wahrheit, durch das Evangelium, bin ich frei geworden von Drogen. Ich habe als erwachsener Mann, meine Kinder waren zu Hause gewesen, ich habe morgens meine Pfeife rauchen müssen, um dass ich fit bin für den Tag. Und wie ich mich bekehrt habe, sind diese Fesseln aus meinem Leben rausgekommen. Die haben sich wie Wachs aus meinem Leben gelöst. Ich bin aus der Bindung frei geworden. Und ich bin glücklich in meinem Herzen geworden, bin froh in mein Herzen geworden, habe Farbe in mein Leben bekommen, dadurch, dass Christus in mein Leben Raum bekommen hat. Er ist Leben, er ist Kraft, er ist Freude, er ist alles in allem. Und das Fatale, was wir dann machen tun, bei vielen Christen, bei vielen Gemeinden, dass wir vom Wort Gottes weggehen. Wir benutzen Verse, Wir benutzen einige Kapitel aus der Bibel, aber wir tun als Gemeinde nicht in die Tiefe vom Wort Gottes, dass wir hineingehen und es studieren. Und das ist so wichtig, mit dem Wort Gottes beschäftigt zu sein. Wir müssen aufpassen, nicht als Kinder Gottes, wir sind wiedergeboren, wir sind Kinder Gottes geworden, dass wir das, was uns jetzt lebendig gemacht hat, das Evangelium, das Wort Gottes, das hat uns lebendig gemacht, hat uns überführt, hat uns Weisheit gegeben, hat uns die Dinge verstehen lassen. Von dem jetzt weggehen und jetzt fangen wir an, in unsere Gedanken weiter über Gott zu philosophieren und über Jesus Christus und das, was wir dann meinen, dass es richtig und nicht richtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage es mal, ein schlimmes Wort, aber ich finde momentan kein anderes Wort dafür. Das ist, als wenn wir geboren werden und plötzlich anfangen, vom Wort Gottes weggehen und wir fangen an, eine Missbildung in uns zu wachsen. Versteht ihr das? Rein körperlich müsst ihr euch mal vorstellen, ein Baby, das nicht behütet wird, das nicht das richtige Essen bekommt, nicht richtig auch von der Bewegung her so bekümmert wird, dass das Kind einen ganz normalen Wachstum hat mit Essen, mit Trinken, mit Bekümmern. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr kümmert euch um das Kind nicht mehr, ihr überlässt das Kind selber, was für eine Missbildung da zustande kommen tut. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir als wiedergeborene Kinder Gottes das Evangelium Raum in unser Leben bekommen haben und plötzlich anfangen, über Gott zu philosophieren, statt weiter beim Wort Gottes zu bleiben und danach zu sehen, wer ich in Christus bin. Ich muss erkennen, wer ich jetzt bin, dass ich danach auch leben tue. Wenn ich nicht danach leben tue, nach dem, was das Wort Gottes mich verheißen tut, fange ich an, innerlich eine Missbildung zu bekommen, eine geistliche Missbildung. Versteht ihr das? Und das sieht man bei vielen Christen. Bei vielen Christen oder von der Kanzel, wo zum Teil was runtergepredigt wird, was vom Wort Gottes gar nicht mehr haltbar ist. Da werden Menschen Verheißungen gegeben, in Menschen Erwartungen geweckt, die die Bibel gar nicht hergeben tut, wo Gott sich gar nicht dazu stellen tut. Und die Leute oder Geschwister sind Erwartung, glauben das, beten dafür und es erfüllt sich nicht. Was fangen sie an? An Gottes Wort zu zweifeln und an Gott, als wenn er fehlerhaft wäre. Und das mitnichten. Man kann durch das Wort Gottes in Menschen falsche Erwartungen wecken, die von der Bibel her in der Gesamtsumme vom Wort Gottes her nicht haltbar sind. Ich kann einzelne Verse nehmen. Ich kann einen Vers nehmen und kann sagen, Gott ist tot. Aber wenn du in dem Psalm weiterlegst, sagt es, das sagt der Tor, der wo Torheit hat. Verstehst du? Der Tore, der sagt, Gott ist tot. Jetzt nehme ich ein Vers und sage, Gott ist tot. Somit reiße ich was auseinander. Und so werden biblische Zusammenhänge auseinandergerissen, werden Menschen Verheißungen gegeben, in Menschen Erwartungen geweckt, die Gott gar nicht erfüllt. Und in ihrem Glaubensleben erleiden sie Schiffbruch. Sie fangen an Gott zu zweifeln, weil in ihnen was geweckt worden ist, wo Gott sich nicht zustellt. Und das müssen wir lernen als Kinder Gottes, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind, dass das Wort Gottes unser tägliches Brot ist, damit wir wissen, wer wir sind und wo unser Weg hingehen tut. Wir müssen die richtige Ausrichtung haben in unserem Leben. Wenn du die falsche Ausrichtung hast, hast du falsche Ziele. Und es gibt nichts Schlimmeres für Kinder Gottes, ein falsches Ziel zu haben. Weil dementsprechend wirst du unterwegs sein. Dementsprechend wirst du dir die Steine pflastern, um auf gut da drin laufen zu können. Und ich möchte euch aus Richter Kapitel 17, die Verse 1 bis 13, möchte ich euch mal den Text vorlesen, wie es Leute geht, die das Wort Gottes nicht kennen. und wie sie damit umgehen mit ihrem Leben gegenüber Gott, wo es doch heißt, es ist das Volk Gottes. Da heißt es in Richter Kapitel 17 ab Vers 1, und es war ein Mann von Gebirge Ephraim, sein Name war Micha, der sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deretwegen du ein Fluch ausgestoßen und ihn auch vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir. Ich selbst habe es genommen. Da sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Und er gab ihr 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn. Für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon mache. Und jetzt gebe ich es dir zurück. Aber er gab das Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter nahm 200 Silberstücke und gab es dem Goldschmied und er machte davon ein Schnitzbild und ein Gussbild. Das war nun Michas Haus. So hatte der Mann Micha ein Gotteshaus. Er machte ein Ephod, ein Teraphim und weihte einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nun war da ein junger Mann aus Bethlehem in Juda, aus einer Sippe in Juda, da war ein Levit. Und er wohnte als Fremder dort. Und der Mann zog aus der Stadt, aus Bethlehem in Juda fort, um als Fremder zu wohnen, wo er gerade träfe. Und indem er seinen Weg zog, kam er ins Gebirge Ephraim zum Haus Michas. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda. Ich bin auf der Wanderschaft und als Fremder zu wohnen, wo es gerade treffen werde. Da sagte Micha zu ihm, bleibe bei mir und werde mir zum Vater und zum Priester. Und ich will dich jährlich 10 Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleider und deinen Lebensunterhalt. Da ging der Levit zu ihm hinein. Und der Levit entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben. Und für den wurde der junge Mann wie einer seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten. Und der junge Mann wurde sein Priester und war für immer im Haus Micha. Und Micha sagte, jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, denn ich habe den Levit zum Priester. Ungeheuerlich. Habt ihr das ganzen Abschnitt, wenn ihr euch mal das durchlesen tut, was für einen Götzendienst die gemacht haben, ohne zu wissen, dass sie gegen Gottes Gebote verstoßen. Im Gegenteil, am Ende können wir lesen, dass er noch gedacht hat, dass er von Gott jetzt gesegnet wird, dass er so eine Arie bei sich zu Hause im Haus gemacht hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, er hat selber von seiner Mutter 1100 Silberlinge geklaut. Der war ein Dieb, der hat seine eigene Mutter beklaut. Und seine Mutter hat da drauf einen Schwur gegeben, ein Fluchschwur, wer das Geld, Silbergeld genommen hat. Und der Junge hat das gehört, der hat es nicht bereut, dass er seine Mutter bestohlen hat, dass er darüber Buße getan hat, sondern dem ging es nur um den Fluch. Nur deswegen hat er dieselbe Stücke zurückgegeben. Nicht, weil er eingesehen hat, dass er was Verkehrtes gemacht hat. Der hat Angst gehabt vor dem Fluch. Kein anderer Grund war bei dem zu sehen. Da hat überhaupt keine Buße getan. Und was hat seine Mutter gemacht? Seine Mutter hat aus dem gestohlenen Geld, haben die sich Götzen gemacht, haben sich den aufgestellt und haben einen Gottesdienst gefeiert. Das ist unglaublich. Und was können wir noch sehen? Na, dann ist noch unterwegs ein Levit, der hat Langeweile, der streut umher im Land, weil er mit sich nichts anzufangen weiß. Passt ja so auf manchen von Kinder Gottes. Die streuen auch umher und wissen nichts mit ihrer Berufung vielleicht, die sie haben, von der sie noch gar nichts vielleicht wissen und streunen umher und wissen gar nicht ihren Platz im Reich Gottes. Und das ist Als Kind Gottes musst du auch wissen, wo dein Platz ist. Gott hat für dich eine Berufung. Gott hat für dich ein Ziel. Gott hat für dich Aufgaben, die du im Reich Gottes tun kannst, wo er dich dazu befähigt, wo er dich dazu macht. Aber wenn du als Kind Gottes nicht im Wort Gottes lesen tust, nicht darum dich kümmerst, was der Gedanke Gottes für dein Leben ist, was der Wille Gottes für dein Leben ist, irrst du ziellos umher. Genauso wie der Levit, der das Wort Gottes nicht gekannt hat. Er als Levit hätte wissen müssen, dass seine Aufgabe ein Priesterdienst ist an eine Stiftshütte. Der hätte gar nicht umherlaufen müssen. Der hätte suchen müssen, wo die Stiftshütte ist, wo er einen Gottesdienst machen kann, wo er priesterlich seine Aufgaben finden tut. Und er irrte umher. Und durch sein Umherirren, na, da ist mal eben bei Micha sein Haus vorbeigekommen, da hat sich gerade ein Götzen in sein Haus aufgestellt und da sagt, hey, du bist ein Levit, dich brauche ich, ja, genau, du bist der Richtige. Am besten, du kommst in mein Haus, bleibst bei mir, ich bezahle dich noch, dass du Unterhalt hast, dass du Geld hast und dann machen wir hier einen ordentlichen Gottesdienst. Da haben wir ein Gotteshaus, ganz toll. Aber von der Schrift her total daneben. Versteht ihr das, wenn ihr das lesen tut? Die Unwissenheit von Gottes Wort hat die so einen Götzendienst machen lassen, hat die so ungehorsam. Der hat ja noch nicht einmal, der war ja noch nicht einmal so sensibel dafür gewesen, wie er seine Mutter beklaut hat, dass er ein schlechtes Gewissen bekommen hat und Buße getan hat. So schlimm war das bei denen gewesen gegenüber Gott und seiner Liebe. So wenig war der in seinem Herzen von Wort Gottes her geprägt gewesen, dass er Einsicht bekommen hat. Kann uns das passieren? Ja, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen. Natürlich gibt es Gelegenheiten als Kinder Gottes, das kennt ja jeder von uns, dass wir Wege gehen oder Dinge tun, wo wir nicht gleich das Wort Gottes parat haben, aber wo der Geist Gottes uns irgendwie im Herzen es gibt, nee, mach das nicht, das ist nicht gut. Ich glaube, das kennen sehr viele von uns, dass dann keine Freiheit ist, Dinge einfach zu lassen oder sogar Dinge tun, weil der Geist Gottes uns dazu drängt. Richtig? Das hat man. Aber überwiegend ist es doch, dass wir durch Gottes Wort Weisheit bekommen, durch Gottes Wort den Willen Gottes erkennen, in uns wachsen tut und durch das Wort Gottes in uns Glauben und Kraft bewirken tut, dass wir das auch tun können, was Gott von uns fordert. Und das Volk in der Richterzeit tat jeder, was er meint, dass es recht in seinem Herzen ist. Und ich glaube, das ist der große Mangel, was wir, ich glaube, in breitem Grad zu finden haben. Dass das Wort Gottes so vernachlässigt wird. Es geht in den Gemeinden um Events. Es geht in die Gemeinden um Bedürfnisse. Und es wird nicht mal klar und deutlich das Wort Gottes verkündigt. Und selber, die Geschwister, die vernachlässigen das Wort Gottes. Sie fangen an, wie wir unbekehrt waren. Und wenn wir doch mal über Gott nachgedacht haben, dann war doch das philosophisch. Das hat doch mit dem Gott in der Bibel mitnichten was zu tun gehabt, oder? Und wir liegen doch diese Gefahr auf, wenn wir jetzt bekehrt sind und vom Wort Gottes nur Verse nehmen, mal ab und zu eine Predigt hören, im Gottesdienst sind. Ich kann jeden Sonntag ein Gottesdienst sein. Das wird mir im Glauben nicht alleine wirklich weiterhelfen, wenn ich nicht gelernt habe, mit dem Wort Gottes ganz im Alltag zu leben, es zu lesen. Es prägt mich und es verändert mich. Und das brauchst du und das brauche ich in unserem Leben. Sonst fangen wir an, in unseren alten philosophischen Denken zurückzugehen. Nur, dass wir jetzt mehr religiös denken. Und das liegt uns Menschen an. Wenn wir uns für Religiosität entscheiden, fangen wir an, auch religiös zu denken. Das kennen wir. Dazu bedarf es nichts Großartiges, das wir lesen. Und dann steht die Gefahr, dass ich als Kind Gottes religiöses Denken in mir wachsen tut. Und ich anfange, persönlich zu meinen, was vor Gott richtig und nicht richtig ist. Ich kenne wirklich außer Praxis, kenne ich Menschen, die sich für Dinge entscheiden, die vor Gott und sein Wort unvereinbar ist. Und die Leute sagen, nein, der Geist Gottes zeigt es mir, dass es in Ordnung ist. Warum? Weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Das gibt es massenweise. Wirklich. Wenn du, nur mal ein Beispiel, und ich komme auch gleich zum Schluss, weil wir zum Abendmahl kommen müssen. Nur mal ein Beispiel. In 1. Korinther steht doch geschrieben, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen mit Götzen und dass wir uns nicht unter ein fremden Joch runtergehen sollen. Was hat der Tempel Gottes mit den Götzen zusammen zu tun? Gar nichts. Völlig getrennt. Wenn wir in diesem Kontext lesen, dann können wir doch sehen, die Frage, heirate ich einen gläubigen Menschen oder soll ich keinen Gläubigen heiraten, sagt die Bibel ganz klar eine Stellung dazu, nein, ist ein No-Go. Ein Gläubiger soll keinen Ungläubigen heiraten. Und das wird nicht klar und deutlich gesagt. Wenn sowas in die Gemeinde ist, dann beschönigt man das, um die Leute das nicht weglaufen. Aber das Neue Testament nimmt dazu klar Stellung. Und ich erlebe es immer wieder, dass wenn Gläubige mit Ungläubigen zusammen heiraten, dass es sehr, sehr massive Probleme gibt. Ehe gibt es immer wieder Probleme. Das ist doch ganz klar. Aber das, was so ein Christ oder Christin erlebt, mit einem ungläubigen Mann verheiratet zu sein, ist eine ganz andere Hausnummer. Die kennen ja beide unter keinem selben Joch sein. Der eine will dahin, der andere will dahin, von der Gesinnung her. Die kennen ja gar nicht zusammen in ihre Gesinnung, in ihre Lebensziele auf einen Nenner kommen. Das funktioniert nicht. Richtig? Und ich habe schon Leute zu mir, die sind direkt zu mir gekommen, die haben gesagt gehabt, Benno, ich will heiraten, aber der ist ungläubig. Da habe ich 1. Korinther vorgelesen und habe gesagt, dazu nimmt das Wort Gottes dazu Stellung. Das ist verworfen worden. Nee, der Geist Gottes hat es mir gezeigt, dass ich heiraten soll und dass ich den dann zu Jesus führen tue. Manchmal gibt es das, dass Christen mit Ungläubigen zusammengehen und dass sie heiraten und dass der Gläubige dann auch zum Glauben kommen tut, das gibt es. Aber wir dürfen nicht aus solchen Ausnahmen eine Regel draus machen, wenn das Wort Gottes genau das Gegenteilige sagen tut. Versteht ihr das? Ich will das nicht als Schwert und gegen euch hauen oder jemanden damit anklagen oder sonst was. Das ist einfach nur mal von Verständnis her, wo das Wort Gottes für unser Leben Weichen stellen tut und wenn wir sie nicht kennen, einfach darüber weggehen und eine andere Richtung nehmen. Und uns dann wundern, warum wir so einen Unsegen erleben. Richtig? Und ich komme wirklich zum Schluss. Möge Gott es uns schenken, dass wir Kinder Gottes sind, die das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Dass Gott in uns einen Hunger, eine Liebe zu seinem Wort schenken tut. Dass wir nicht wie in die Richterzeit Menschen sind, die keine Orientierung haben, jeder meint zu tun, was recht in seinem Herzen ist, sondern jeder Einzelne von Wort Gottes her geprägt wird, geformt wird und ein Wille, eine Kraft in ihm, in sein Herzen entwickelt wird, wo er den Willen Gottes tun kann. Amen.
Amen.
Amen. Ich hätte noch einiges mehr, aber das lässt die Zeit nicht zu. Und ich bin zum Schluss gekommen, wir werden jetzt noch ein Lied hören und gehen dann zum Abendmahl über. Amen.
Amen.
Amen. Ja, wir kommen zum Abendmahl, und wenn der eine oder der andere sich vielleicht heute angesprochen fühlt und wo er vielleicht selber einen Mangel hat, wo es ihn vielleicht trifft und sagt, Mensch, ja, da fehlt es mir, wenig im Wort Gottes unterwegs, wenig wirklich, dass ich sagen kann, ja, ich bin völlig ausgerichtet und ich weiß immer, was der Wille Gottes ist. Wisst ihr, das wissen wir alle immer nicht. Wir sind alle fehlerhaft, richtig? Und genau das macht dieses Abendmahl. Dieses Abendmahl ist immer wieder eine Verkündigung des Evangeliums. Und es ruft immer Glaubende, nicht Perfekte und Vollkommene. Ihr versteht, was ich meine? Wenn du in deinen Alltag, von deinem Alltag weißt, hier und da ist es nicht immer wirklich so, wie es sein sollte in meinem Glaubensleben, dann bist du nicht jemand, der von Abend mal wegbleiben soll, sondern genau du bist derjenige, der zum Abendmahl kommen soll. Weil das Abendmahl sagt dir, Jesus Christus für dich gestorben am Kreuz von Golgatha und zur Vergebung deiner Sünd und Schuld. Und nicht nur für die Vergangenen, sondern auch für die Gegenwärtigen und für die Zukünftigen. Ist das nicht gut zu wissen? Dass wir als Kinder Gottes, wenn wir uns bekehrt haben und Kinder Gottes sind, dass wir nicht perfekt und vollkommen sein müssen und alles richtig machen müssen und es ja gar nicht können, sondern das Abendmahl ladet dir dazu ein und erinnert dich, dass wir allesamt aus demselben Stall kommen, aus dem Sündenstall. Keiner von uns besser oder schlechter wie der andere ist, sondern jeder von uns im Alltag seine Schwierigkeiten hat, wo er fällt, wo er wieder aufsteht und wo wir das Mahl nehmen und unseren Herrn die Ehre geben und ihm danken, dass er uns dieses Mahl eingesetzt hat, um uns immer daran zu erinnern, aus Gnade sind wir errettet, aus Gnade werden wir gehen, aus Gnade werden wir auch mal irgendwann beim Herrn sein. Amen.
Amen.
So lese ich gleich die Einsetzungsworte vor. Und nach die Einsetzungsworte bitte ich doch ein Teil, das nach vorne kommt. Es werden zu viele sein, wenn wir jetzt hier nach vorne kommen. Oder wenn ihr euch ein bisschen eng stellt, geht das vielleicht auch. Ja, dann kommt doch alle bitte einmal nach vorne. Und Martin und Reinhard, die bitte ich hier zu mir nach vorne zu kommen. Kommt doch, stellt euch alle ein bisschen so zusammen, dass wir auch passen. Jawohl, das passt doch. Ja. Rainer, du kannst gerne hier kommen, weil du hilfst mir bitte beim Austeilen. Okay. Ich lese einmal vor, aus dem Wort Gottes, 1. Korintherbrief, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Dann bitte ich doch, ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du am Kreuz von Golgatha vergossen hast, in dem Blut, in dem wir einen neuen Bund der Gnade haben, Herr. Dafür preisen wir dich und danken dir, dass uns das Blut immer wieder reinigt, Herr, von all dem, was dich nicht meint, Herr, und danke einfach für diese Gnade, Herr. Amen. Ja, ich denke, Zeit ist vorangeschritten. Wir sind zum Schluss gekommen. Und ehe wir auseinandergehen, möchte ich einmal noch den priesterlichen Segen aussprechen aus dem 4. Buch Mose. Da heißt es: Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. In den Sinn, den Herrn befohlen. Amen.
Amen. Danke. Ich will noch was sagen.
Ja, gerne.
Ich muss ja alle weglaufen. So. Am Ausgang in dem braunen Kasten ist Gelegenheit, wer mag, ein Dankopfer zu geben. Und nebenan sind alle eingeladen auf eine Tasse Kaffee. Und vielleicht auch noch auf ein Leckerli.
Yeah.